The Rabbit Pearl, 1984, gelesen von Johanna Reisinger. Auch dieses hübsche Objekt hier hat das Leben vieler Frauen schöner gemacht, allerdings auf ganz andere Art und Weise. The Rabbit Pearl, das vielleicht berühmteste Sextoy aller Zeiten. Sein Siegeszug begann 1998, fast ein Jahrzehnt nach seiner Erfindung. Als die Produzenten der Erfolgsserie Sex and the City damals beim Hersteller Vibratex anriefen, um zu fragen, ob sie den Rabbit in der Show nutzen dürften, sehr geschmackvoll, versteht sich, hatte Shay Martin nur eine sehr vage Vorstellung davon, um was es in Sex and the City ging, sagte einfach ja und besiegelte damit das Schicksal des Toys. In der Folge The Turtle and the Hare preist Miranda vor ihrer Freundin Charlotte die Kunst ihres Rabbit an, woraufhin diese in einen Sexshop geht und sich einen besorgt. Sie wird süchtig danach und weigert sich tagelang, ihre Wohnung zu verlassen. Sie liegt nur noch mit ihrem Spielzeug im Bett rum, die Orgasmen sind so gut, dass sie nichts anderes mehr machen kann, bis ihre Freundinnen einschreiten und ihr das pinke Stück wieder wegnehmen. Es ist kein Wunder, dass im Anschluss daran alle einen Rabbit Pearl, dieses Wunderwerk mit zwei Köpfen und rotierendem Perlenball, haben wollten. Die Verkäufe des bis dahin eher mäßig erfolgreichen Produkts sollen schon am Folgetag durch die Decke gegangen sein. Angeblich wurde es millionenfach verkauft und ein Dutzendmal in unterschiedlichsten Ausführungen kopiert. Stars wie Eva Longoria erzählten in Interviews, sie würden all ihren Girlfriends einen Rabbit Pearl schenken, und sogar Oprah Winfrey krönte den Hasen zum Rolls-Royce of Sextoys. Nun war diese Aufmerksamkeit nicht nur für Vibratex gut, es führte auch dazu, dass die weibliche Masturbation endlich ein Stück weit enttabuisiert wurde. Frauen konnten zugeben, dass sie sich mit Sextoys selbst befriedigen, ohne sich dabei besonders komisch oder gar krank vorzukommen. Warum sollten sie? Unter anderem, weil ein sehr verbreiteter Mythos damals wie heute behauptete, es bestehe eine direkte Verbindung zwischen der Erfindung elektrisch betriebener Sexspielzeuge, also den Vibratoren, und der weiblichen Hysterie, also einer Krankheit. Dieser Geschichte zufolge wurden die ersten Exemplare, die im Gegensatz zum Rabbit nicht niedlich, sondern schauderhaft aussahen, wie eine Kreuzung aus Föhn, Bohrmaschine und Schneebesen, Ende des 19. Jahrhunderts von Ärzten erfunden. Damals, so die Legende, hätten Nervendoktoren ihre Patientinnen durch Orgasmen geheilt. Nur hätten sie irgendwann keine Lust oder schlichtweg keine Kraft mehr gehabt, die Damen per Hand zu beglücken und deshalb einen elektrisch betriebenen Apparat konzipiert. Ein Klitoris-Massagegerät. Die Story ist gut, es hat mehrere Filme dazu gegeben, nur ist sie offenbar relativ frei erfunden. Zumindest sagt das die Sextoy-Historikerin Hayley Liebermann. Was stimmt, ist, dass die ersten Vibratoren nicht als solche gekennzeichnet waren, sondern als Massagegeräte, die allerlei gesundheitliche Probleme lösen sollten. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Muskelverspannungen und so weiter. Man konnte sie nutzen, um sein Baby zu beruhigen. Beim Friseur wurde einem damit der Kopf massiert. Von Sex und Masturbation war lange nicht die Rede, von weiblichem schon gar nicht. Die Geräte sahen auch nicht unbedingt aus, als solle oder wolle man sie in die Nähe seiner Genitalien bringen. Sie hatten etwas von einem Werkzeug, einer kleinen Schleifmaschine. Es gab diverse Aufsätze, die man bestellen konnte, meist flache Plastikplättchen, die wohl, wenn man wirklich darauf bestand, zur klitoralen Stimulation dienen konnten. Bis ein paar Designer auf den Gedanken kamen, dass Frauen zur Selbstbefriedigung doch sicher etwas brauchen, das etwas phallischer wirkt. Oder besser gesagt, das genauso aussieht wie ein Penis. Mit Venen, blassrosa Eichel und so weiter. Viele dieser Spielzeugfabrikanten schauten offenbar einfach an sich runter und dachten, genau so muss es sein. Wie soll eine Frau denn sonst jemals kommen? Damals, wir reden hier von den 1960er bis 1970er Jahren, war man wohl so sehr darauf bedacht, naturgetreu zu wirken, dass man die Qualität der Stücke aus den Augen verlor. Und nebenbei das feministische Publikum vergraulte. Gewalt ist männlich und männlich ist der Penis. So oder so ähnlich lautete ein Kampfspruch. Es war undenkbar, als Feministin laut zuzugeben, dass man tagsüber zwar gegen das Patriarchat kämpft, sich abends aber gerne mit einem perfekt geformten Plastikphallus vergnügt. Dildos und Sextoys waren antifeministisch, ein trojanisches Pferd des Patriarchats. bis ein gewisser Gosnell Duncan kam und eine neue Ära einläutete. Man muss diesen Mann für seinen Beitrag feiern, zumal seine Geschichte tragisch beginnt, nachdem er infolge eines Unfalls mit 37 Jahren vom Bauchnabel abwärts gelähmt war, seiner Frau aber kein lustloses Leben auferlegen wollte, begann er, sich mit Sexspielzeugen zu beschäftigen und war wohl entsetzt darüber, festzustellen, aus welch billigem und hygienisch fragwürdigem Material die meisten Stücke angefertigt wurden. Um dem entgegenzuwirken, erfand er nichts weniger als den Silikondildo. Als er seine Entdeckung damals im einzigen feministischen Sexshop von New York, dem sogenannten Eve's Garden, vorstellte, soll die Besitzerin Del Williams gesagt haben: Okay, versuchen wir's, aber Schluss mit diesem naturgetreuen Mist. Frauen wollen keine akkurat geformten Penisse in Fleischfarbe, sondern etwas, das funktioniert. Der erste feministische Dildo aus Silikon, genannt Venus, sah dementsprechend weniger nach Penis als nach gekrümmten Finger aus. Die Folgeversionen kamen nicht mehr in Beige und Braun, Duncan war aus der Karibik und sah nicht ein, warum Penisse immer nur weiß sein sollten, sondern in Pink und Grün und Blau daher. In gewisser Weise ebneten Williams und Duncan damit den Weg für die Erfindung des Rabbit Pearl und damit die langsame Enttabuisierung der Masturbation und der weiblichen Lust. Der Hase, der mit seinen Ohren die Klitoris kitzeln soll, geht übrigens nicht auf die Annahme zurück, dass Frauen es beim Sex gerne niedlich haben, auch wenn Charlotte in der Serie schrie: Oh, it's so cute. Die Aufmachung war ein Trick, um die Sittenpolizei des Produktionsstandorts Japan zu umgehen. Denn dort galt damals: Vibratoren produzieren, okay, aber bitte nicht in eindeutig phallischer Form.